Der Bürgermeister-Podcast. Der Podcast für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und für alle, die es werden wollen. Willkommen zum Bürgermeister-Podcast, dem Ort, an dem wir all jene Themen beleuchten, die unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bewegen. Wir sind Gudrun Kartnick
und Josef Anichhofer.
Zusammen sind wir die Bürgermeister-Coaches.
Wir tauchen in die Welt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein. Wir sprechen mit ihnen, diskutieren mit Experten aus der Kommunalpolitik und teilen Einsichten und Erfahrungen, die Bürgermeister in ihrer täglichen Arbeit weiterbringen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des Bürgermeister-Podcasts. Ja, viele Gemeinden stehen derzeit finanziell unter Druck. Die Aufgaben werden nicht weniger, die Ausgaben steigen, während die Einnahmen mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Sparen alleine wird nicht reichen. Was also braucht es, damit Gemeinden auch in Zukunft handlungsfähig bleiben? Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Caroline Mitterer vom KDZ. Zentrum für Verwaltungsforschung. Viele von Ihnen kennen Sie sicher, wenn es um Gemeindefinanzen, Finanzausgleich und die Steuerung öffentlicher Aufgaben geht, ist sie in Österreich eine der ersten Adressen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Mitterer.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Sehr gerne. Im Gemeindefinanzbericht 2026 werden ja verschiedene Handlungserfordernisse und Optionen aufgezeigt, von kurzfristigen Unterstützungspaketen über die Grundsteuerreform und Strukturreform. Ich meine, wir wollen heute aber nicht beim Problembefund stehen bleiben, sondern darüber sprechen, welche Handlungsoptionen und Möglichkeiten die Gemeinden jetzt haben, also nicht am Warten, bis Reformen umgesetzt werden. Aber bevor wir auf diese Handlungsmöglichkeiten und insbesondere auch auf die Kooperation eingehen, möchte ich zunächst einmal auch die Ausgangslage einordnen. Frau Dr. Mitterer, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit Gemeindefinanzen und der Steuerung öffentlicher Aufgaben. Wenn Sie aktuell auf die Gemeinden blicken, was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist, dass sich die Rahmenbedingungen für die Gemeinden massiv verändert haben. Also wenn wir die Zeit vor 2020 uns anschauen und jetzt die Zeit insbesondere ab 2023, haben wir einfach eine komplett andere Situation. Wir haben deutlich geringere finanzielle Spielräume. Wir haben eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben, die sich eben einfach von selber nicht schließt. Und wir haben nur zwei Möglichkeiten, entweder Einnahmen erhöhen oder Ausgaben senken. Und in der Praxis wird es beides sein, dass man beiden Rädchen dreht. Und das ist eben die Frage, was kann davon die Gemeinde selber machen, weil sie natürlich auch eingeschränkte Spielräume haben. Und wo braucht es tatsächlich Unterstützung von Bund und Ländern für bessere Rahmenbedingungen?
Ja, also viele BürgermeisterInnen erleben das ja derzeit. Also die Erwartungen steigen, gleichzeitig werden die finanziellen, personellen Spielräume auch immer kleiner. Was konkret bedeutet das für die kommunale Handlungsfähigkeit? Und vor allem, welche kommunalen Leistungen und Investitionen geraten da besonders unter Druck?
Ja, die Gemeinden müssen der Realität ins Auge schauen. Wir haben ein gesamtstaatliches finanzielles Problem. Also nicht nur die Gemeinden haben zu wenig Geld, sondern auch Länder und Bund. Und natürlich schaut jetzt einmal jeder, dass er sein eigenes Budget in den Griff bekommt. Und das hat aber auch die Konsequenz, dass die Unterstützungsangebote von Bund und Ländern jetzt nachlassen bzw. wegfallen. Und damit die Gemeinden sozusagen dieses strukturelle Problem, das ja schon seit langem bekannt ist, das jetzt so richtig aufschlägt. Und das hat eben in den Jahren 2020 bis 2000, also bis jetzt sozusagen, ist diese Schere einfach so massiv aufgegangen, dass es die Gemeinden alleine aber nicht lösen können. Also wir bringen ja regelmäßig Gemeindefinanzprognosen heraus, und wir haben da zwei Szenarien gerechnet, wie es sozusagen, also mehrere Szenarien gerechnet, wie es weitergehen kann. Also wenn die Gemeinden und Bund und Länder gar nichts tun, sondern man weiter tut wie bisher, dann wird die Situation von Jahr zu Jahr schlimmer. Das heißt, es ist alternativlos, dass man jetzt ins Tun kommt. Wir haben dann dieses Szenario gerechnet, wenn die Gemeinden innerhalb ihrer Handlungsspielräume sparen, sprich Gebühren anheben, Leistungsentgelte anheben, aber auch Personal reduzieren, Sachausgaben reduzieren, dann schafft man es, dass man zumindest auf dem niedrigen Niveau sich stabilisiert. Aber man kommt noch lange nicht auf das Vorkrisenniveau. Und um das zu erreichen, braucht es bessere Rahmenbedingungen. Und hier sind dann Bund und Länder gefragt, um hier diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir empfehlen hier eine Anhebung der Grundsteuer, indem man den Hebesatz anpasst. Das ist nichts anderes wie eine Wertanpassung. Und auch der Umlagenbereich ist ganz ein zentraler Bereich, wo klar war, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten klar war, in welche Richtung das gehen wird. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass die Umlagen einfach überdimensioniert sind und dieses Gesamtgefüge in den Gemeindefinanzen nicht mehr funktioniert.
Ja, was auch viele Gemeinden jetzt machen angesichts dieser herrschenden Rahmenbedingungen, dass Investitionen, auch dringend notwendige Investitionen verschoben werden und auch verschoben werden müssen. Was heißt das? Was passiert da, wenn dringend notwendige Investitionen nicht mehr getätigt werden, weil eben die Mittel fehlen?
Das ist eine der zentralen Konsequenzen dessen, dass die Gemeinden eben im laufenden Betrieb substanziell geschwächt sind. Wenn weniger Mittel aus dem laufenden Betrieb verbleiben, dann fehlen die Eigenmittel für Investitionen. Und was wir jetzt bereits sehen, also vor allem ab 2025, dass die kommunalen Investitionen zurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. Und es ist davon auszugehen, dass es 2026 noch viel stärker sein wird, weil Investitionen immer zeitverzögert reagieren. Man hat ja ein Projekt beauftragt, man setzt es dann um und so weiter. Und bis das sozusagen reagiert, dauert es. Problematisch wird es dann, wenn man sozusagen Investitionen in die Zukunft verschiebt, die aber jetzt sinnvoll wären ökonomisch. Wenn ich eine Straße zu spät saniere, dann kostet mir später die Sanierung deutlich mehr als jetzt. Das Gleiche ist bei Gebäudesanierungen. Das heißt, ich habe einfach einen Zyklus einer Infrastruktur und innerhalb dieses Zyklus muss ich auch sinnvoll investieren. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ja zusätzlicher Investitionsbedarf besteht. Es gilt ja nach wie vor der Ausbau der Kinderbetreuung, insbesondere bei den unter Dreijährigen, wo es ja zusätzliche Einrichtungen benötigt. Und ein ganz ein großer Bereich sind die Klimainvestitionen, Klimawandelanpassung. Wenn es geht um Gebäudesanierung, um den öffentlichen Verkehr, also da sind viele wirklich große Investitionen auch notwendig, für die derzeit einfach nicht das Geld da ist. Und wir sehen gerade die Klimainvestitionen, die werden jetzt wirklich massiv nach hinten geschoben. Schulen und Kindergärten werden noch eher gemacht, weil da auch eine gewisse gesetzliche Verpflichtung dahinter ist. Aber wir haben insgesamt ein Problem. Und was man hier natürlich auch noch berücksichtigen muss, ist, dass das auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, weil durch kommunale Investitionen, es sind auch 30% aller öffentlichen Investitionen kommen von den Gemeinden. Es ist auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Also vor allem die regionale Bauwirtschaft hat hier wirklich Probleme, wenn hier die kommunalen Investitionen hier zurückgehen.
Was kann hier helfen, dass damit Investitionen getätigt werden können?
Naja, die Frage, sozusagen, man muss an zwei Elementen ansetzen. Das eine ist, man muss den laufenden Betrieb absichern, damit dort Stabilität hineinkommt und genug Eigenmittel da sind. Und das zweite ist, man muss die Investitionen auch stützen. Wir haben in der Vergangenheit einige Instrumente gehabt mit dem kommunalen Investitionsprogramm, wo hier zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden, aber die haben nur andere Mittel ersetzt. Also wir sehen das bei den Gemeindebedarfszuweisungen, die kann man ja, die verwenden die Länder ja für mehrere Zwecke. Einerseits eben für den Haushaltsausgleich, für die Gemeinden, die eben sonst ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen können, und andererseits für Investitionen. Und wenn sozusagen jetzt alles in den Haushaltsausgleich hineinfließt, dann bleibt nichts mehr für den Investitionstopf. Und jetzt kam quasi das kommunale Investitionsprogramm und hat das sozusagen zumindest teilweise ersetzt. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass eben dieser Topf Investitionen bei den Bedarfszuweisungen deutlich kleiner geworden ist. In manchen Bundesländern berichtet man schon ab April, der Topf ist leer, also es gibt nichts mehr für den Rest des Jahres. In anderen Bundesländern hört man, ja, man kriegt halt jetzt nicht mehr die Bedarfszuweisung im gleichen Jahr ausgeschüttet, sondern das wird über mehrere Jahre gestreckt. Und das ist natürlich insgesamt nicht sinnvoll. Das heißt, man muss sich das wirklich anschauen und eigentlich das Problem von vorne aufzäumen, das heißt, den laufenden Betrieb abzusichern, dort wieder Ruhe hineinzubringen, dann wird das mit den Investitionen auch wieder funktionieren. Das wird aber nicht von heute auf morgen gehen. Das heißt, als Übergangsfrist hier gezielte Investitionsförderungen. Wir empfehlen beispielsweise einen kommunalen Klimainvestitionsfonds, um gezielt kommunale Investitionen im Klimabereich und im Bereich Klimawandelanpassung hier auch zu ermöglichen und zu forcieren. Ein weiterer Punkt sind regionale Infrastrukturen wie Freibäder, Hallenbäder, aber auch zentrale, also regionale Sport-Kultureinrichtungen, um hier gezielte Förderprogramme zu machen, um diese Infrastrukturen auch abzusichern.
Okay. Also auf jeden Fall Investitionen andenken. Fonds sind ja angedacht, auch für die Zukunft, aber als ersten Schritt einmal den laufenden Betrieb sichern. Aber keine Investitionen zu tätigen, ist ein Fehler im Endeffekt.
Also es geht auf Kosten zukünftiger Generationen, wenn man Investitionen verschiebt. Drum ist ja auch das öffentliche Defizit der Gemeinden derzeit so hoch, weil sie trotzdem investieren, weil sie ja zum Teil auch investieren müssen. Also wenn wir jetzt nach Niederösterreich schauen, wo ja die Gruppengrößen in der Elementarpädagogik verkleinert werden muss, also wurden sozusagen gesetzlich, mussten die Gemeinden investieren in den Kindergarten, auch wenn sie sich's eigentlich nicht leisten haben können. Das eben auch erklärt, warum 2024 noch die Investitionen so hoch waren.
Ja, okay. Ja, also der aktuelle Gemeindefinanzbericht, der zeigt eben jetzt nicht nur die aktuelle angespannte Lage. Schön ist aber auch, dass darin Handlungsansätze, Handlungsoptionen genannt werden. Wenn Sie jetzt die wichtigsten Ansatzpunkte zusammenfassen müssten, welche Maßnahmen stehen aus Ihrer Sicht derzeit im Raum, um die Gemeindefinanzen nachhaltig zu stärken?
Ja, es gibt zwei Säulen. Das eine ist, was kann die Gemeinde innerhalb ihres Handlungsspielraums machen? Und das andere ist, was kann Bund und Länder machen, um die Rahmenbedingungen zu verbessern? Im ersten Bereich sind es Maßnahmen, um sozusagen diese Einnahmen-Ausgabenschere zu reduzieren. Sprich, man muss wirklich Aufgabenkritik quer durchs gesamte Portfolio machen. Brauche ich alle Leistungen? Brauche ich die Leistungen in der Qualität? Kann ich die Prozesse vereinfachen? Kann ich die Strukturen vereinfachen? Also wirklich alles auf den Prüfstand stellen. Habe ich alle Gebühren also in der vollen Höhe ausgeschöpft? Kann ich Leistungsentgelte erhöhen? Das gilt auch für den fürs Mittagessen im Kinderbetreuungsbereich und so weiter und so fort. Also sozusagen das ist das, was die Gemeinde selber machen kann. Und das andere ist, was Bund und Länder verbessern können. Ganz zentral ist hier das Umlagenproblem. Umlagendynamik muss reduziert werden, weil sonst helfen alle Sparmaßnahmen der Gemeinden nicht, weil das sofort wieder in die Umlagen hineinläuft. Das heißt, hier muss man ganz aktiv handeln und dieses Problem lösen. Und Grundsteuer wäre eine relativ einfache Maßnahme, um eben hier diesen Hebesatz anzuheben. Das war ganz ein einfaches. Da braucht man nur eine Zahl im Bundesgesetz auswechseln und sonst nichts. Also das, ja, also jetzt von der bundesgesetzlichen Seite, also das wäre wirklich eigentlich keine schwere Sache, ist aber leider ideologisch ganz, ganz schwierig politisch.
Ja, leider immer diese ganz einfachen Änderungen, eben genau das Thema der Grundsteuerreform, weil das wird ja schon ewig lang diskutiert. Eben, und so wie Sie ja sagen, da geht es ja nicht nur um die Erhöhung der Grundsteuer an sich, weil so wie Sie ja sagen, es wäre relativ einfach. Also allein schon mit einer kurzfristigen Anhebung wäre schon ein jährliches Aufkommen von 396 Millionen Euro gegeben, laut dem Gemeindefinanzbericht. Aber es geht ja eben nicht nur um die Erhöhung der Grundsteuer an sich, sondern auch um eine Neugestaltung der Berechnung und vor allem auch um mehr Spielraum und dann in weiterer Folge auch um mehr Einnahmen für die Gemeinden. Also das wird seit Jahren diskutiert und trotzdem nicht umgesetzt. Warum?
Also zuerst einmal ist mir wichtig, es geht hier nicht um eine Erhöhung der Grundsteuer, sondern es geht um eine Wertanpassung der Grundsteuer. Wir haben hier die gleichen Bemessungsgrundlagen wie in den 70er Jahren. Es hat dann einmal eine pauschale Anhebung gegeben, aber seitdem sind quasi die gleichen Beträge. Sprich, wenn Sie vor Jahrzehnten ein Grundstück mit einem Haus gehabt haben, zahlen Sie noch genau den gleichen Betrag ohne Wertanpassung. Und da wäre es eben wichtig, durch diesen Hebesatz die Möglichkeit zu geben, wirklich diese Wertanpassung nachzuholen. Das machen alle anderen auch. Das hat der Bund mit seinen Gebühren gemacht. Das haben die Gemeinden mit ihren Gebühren gemacht. Warum darf man das nicht bei der Grundsteuer auch machen? Also das ist einmal der eine Punkt, der mir wichtig ist. Das zweite ist eine grundsätzliche Reform. Die Grundsteuer ist veraltet. Also die Bemessungsgrundlage, die ist nicht mehr zeitgemäß, also das steht außer Diskussion. Außerdem ist die sozusagen die Ermittlung sehr aufwendig. Also es ist ein sehr komplexer Prozess. Deswegen wird an Alternativen gearbeitet. Es hat im Bundesministerium gemeinsam mit Städtebund, Gemeindebund und Ländern eine Arbeitsgruppe gegeben. Die haben einen Vorschlag erarbeitet, wie man die Grundsteuer hier auf neue Beine stellen kann. Es gibt jetzt einen Vorschlag, der relativ einfach ist. Man nimmt die Quadratmeter des Grundstückes bzw. des Gebäudes und multipliziert das mit einem Wert. Das wäre administrativ sehr einfach im Vergleich zum jetzigen Modell. Man wäre zeitnahe immer dran, weil man das eben auch entsprechend anpassen kann. Und das müsste man halt einfach weiterführen und braucht halt das politische Go, dass man an diesem Prozess auch wirklich weiterarbeiten kann.
Sie haben ja auch vorhin erwähnt, die Anhebung des Heb also die Erhöhung des Hebesatzes an sich wäre eben einfach, also anstelle einer Erhöhung der Grundsteuer, das ist der falsche Begriff. Sie haben aber gesagt, das wäre relativ einfach, aber es scheitert aus ideologischen Gründen. Was sind da so die Gründe, die da dagegen geworfen werden, wenn man sagt, okay, mit der Maßnahme könnte man ja tatsächlich schon einmal einiges erreichen?
Das ist eine pauschale Ablehnung jeder Form von Vermögenssteuern, wo die Grundsteuer natürlich ein Teil ist. Aber wenn man sich das im internationalen Bereich anschaut, ist die Vermögensbesteuerung in Österreich minimalst. Also selbst in der USA ist eine deutlich höhere Vermögensbesteuerung da. Also das ist sachlich nicht argumentierbar, warum man die Grundsteuer nicht erhöht.
Okay. Ja, gut, dann gehen wir jetzt so in Richtung Kooperation als Handlungsmöglichkeiten jetzt im eigenen Einflussbereich einer Gemeinde oder von Gemeinden. Also wenn wir jetzt da all diese großen Maßnahmen betrachten, die da auch als Handlungsoptionen genannt werden, Grundsteuerreform, Transferreform, Strukturreform, die Unterstützungspakete, da hängt eben sehr viel vom Bund und von den Ländern ab. Kooperationen hingegen sind ja doch etwas, was Gemeinden grundsätzlich selbst in die Hand nehmen können. Welche Rolle kann aus Ihrer Sicht jetzt Kooperation in diesem Maßnahmenmix spielen?
Zuerst einmal, ja, grundsätzlich ist das etwas, das die Gemeinden selber machen können. Allerdings hängt es auch sehr von den Rahmenbedingungen ab. Also ich kann da gerne dann, also Umsatzsteuer als Schlagwort, ist ein Thema, das man hier lösen muss. Und das Zweite, was mir wichtig ist zu betonen, Kooperationen sind eine wichtige Maßnahme, also stärkeres Denken in Regionen, bessere Abstimmung von Infrastrukturen und Dienstleistungen innerhalb einer Region, auch das Nutzen von Skaleneffekten, sprich, wenn größere Einheiten sind, ist die Leistungserbringung auch günstiger. Also das bringt natürlich ökonomisch etwas, aber das ist mir wirklich wichtig zu betonen, es wird die Gemeindefinanzen nicht retten. Also die Kooperationen, die bisher gemacht wurden, hatten primär das Ziel, die Prozesse besser zu gestalten, auch die Leistungserbringung zu verbessern und nicht primär das Ziel, kostensparender zu sein. Und dementsprechend haben wir jetzt auch noch nicht die großen Effekte finanziell bei den bisherigen Kooperationen. Das kann sich natürlich ändern, wenn je nachdem, in welche Richtung sie die Kooperationen entwickeln. Was wir auch sehen ist, es gibt Unmengen an Kooperationen. Also es gibt, jede Gemeinde ist in einer Vielzahl an Kooperationen drinnen. Die gibt es auch in unterschiedlichen Institutionalisierungsgrades. Es gibt freiwillige, also rein informelle Kooperationen. Es gibt vertragliche Vereinbarungen. Es gibt dann gemeinsame GmbHs, es gibt einen Gemeindeverband, es gibt einen Mehrzweckverband. Also da gibt es eine große Bandbreite und das macht natürlich auch Komplexität. Also das bedeutet Abstimmungsaufwand, bis hier eine Entscheidung getroffen wurde, wenn mehrere Gemeinden da gemeinsam zu einem Schluss kommen, kommt das. Das bindet natürlich auch Kapazitäten und das muss man eben diesen potenziellen Einsparungen hier auch gegenüberstellen.
Generell in welchen Bereichen, also es gibt ja verschiedene Ausformungen der Kooperationen, so wie Sie es eh genannt haben. Also die niederschwelligste wäre wirklich eine vertragliche Vereinbarung in Bezug auf ein Projekt, geht aber dann natürlich weiter über eigene GmbH oder über Verbände bis hin zu Regionsgemeinden, wie sie immer wieder auch vorgeschlagen wird oder bis hin zu einer Fusion, auch Gemeindefusion, wenn sonst alles nichts nutzt. Aber ich bleibe noch trotzdem ganz, ganz kurz bei Gemeindekooperationen, bevor wir zu dem Thema Fusion und Regionsgemeinden kommen. Ganz niederschwellig, wenn jetzt eine Gemeinde sagt, okay, machen wir eine Gemeindekooperation. In welchen Bereichen ist es aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll? Weil überall wird es sich ja nicht lohnen, aber es gibt sicher Bereiche, wo man sagt, okay, da braucht's, also da macht es sehr wohl Sinn, die Gemeinde in finanzieller Hinsicht dann auch zu unterstützen.
Ja, also wo es jedenfalls Sinn macht, ist im Fähr- und Entsorgungsbereich und da haben wir jetzt auch schon eine sehr hohe Kooperationsdichte. Dann gibt es natürlich Verwaltungsbereiche. Also es geht um eine gemeinsame Baurechtsverwaltung, eine gemeinsame Personalabrechnung, also um diese administrativen Tätigkeiten hier auch gemeinschaftlich zu erbringen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man es effizienter erbringen kann, sondern dass man auch die Qualität der Leistungserbringung hier auch verbessert, weil man sich gezielter darauf spezialisieren kann, weil die Materien einfach auch viel immer komplizierter werden. Also das muss man ja auch hier mitnehmen. Und dann haben wir zum Beispiel Bauhofleistungen, wo es sehr oft auch Sinn macht, da eben mit der Gemeinde zu kooperieren. Also es ist nicht jede Leistung sozusagen für die gleiche Art von Kooperation geeignet. Also Bauhof wird man jetzt nicht mit einem Mehrzweckverband mit 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen geben, sondern das wird eher so eine lokale Kooperation sein. Aber Fähr- und Entsorgung, administrative Geschichten, das macht in größeren Einheiten durchaus auch einen Sinn. Man muss halt schauen, wie es halt regional zusammenpasst, weil Abwasserverband und Wasserverband haben oftmals andere regionale Flächen quasi. Das man dann natürlich auch schwierig sozusagen zusammenstückeln kann. Also das sind durchaus Herausforderungen. Fordernde Fragen, mit denen man sich da beschäftigen muss, wie man diese Kooperationen auch sinnvoll zusammenfasst, die es jetzt gibt und hier auch bereinigt, weil das wird sicher ein wesentlicher Trend sein, dass man eben Kooperationen tendenziell zusammenfasst, damit man eben die Strukturen hier etwas klarer gestaltet.
Ja, mein, im Idealfall heißt ja, müsste Kooperation sein, 1 plus 1 ist gleich 3. Also, dass da wirklich eine Vervielfachung der Vorteile entsteht und dass es jetzt nicht nur darum geht, dass Gemeinden die Kosten teilen, es geht ja auch darum, dass einfach ein besseres Ergebnis erzielt wird, das jede Gemeinde jetzt allein für sich erreichen könnte. Ich begleite ja Gemeinden jetzt vor allem auch bei den sogenannten regionalen Verkehrskonzepten und da erlebe ich genau das in der Praxis. Wenn Mobilität, bleibt man bei der Mobilität, wenn das gemeinsam gedacht wird, dann bekommen die Gemeinden einfach ein deutlich besseres Angebot für die Bevölkerung, weil einfach die Linien gebündelt werden, Parallelstrukturen vermieden werden, Ressourcen besser genutzt werden. Das Verkehrsunternehmen selbst kann einfach wirtschaftlicher produzieren. Also Vorteile, ja, die sind auch nachgewiesen und es ist aber eben kein Selbstläufer und dann wird in dem Zusammenhang oft zu dem Begriff Kirchturmdenken gegriffen. Also da sagt man oft schnell, ja, Kooperationen kommen oft gar nicht zustande, weil jede Gemeinde in ihrem Kirchturmdenken ist. Aber das ist zu kurz gegriffen, oder?
Na, Verkehr kann man gar nicht lokal denken. Also Verkehr ist immer regionale Aufgabe. Man fährt immer von einer Gemeinde zur anderen. Also das geht ja gar nicht anders, als Verkehr quasi regional zu denken. Und da gibt es eben sehr viele Initiativen und mit diesen insbesondere dann auch um diese Bereiche abzudecken, die mit dem normalen Regionalverkehr nicht abgedeckt sind, dass man da eben entsprechend dann gezielte Geschichten macht. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, das haben wir eben in anderen Bereichen auch. Also es gibt durchaus auch Bereiche, wo jetzt noch kaum Kooperationen sind oder halt deutlich weniger, wo es aber deutlich mehr Kooperationen geben könnte. Also insbesondere den Bereich Kinderbetreuung und Schulen möchte ich hier ansprechen. Also da gibt es durchaus Potenzial. Ich meine, das Thema Gastkinder ist gar nicht so einfach immer, weil auch komplizierte Verrechnungen und so weiter sind. Und sozusagen, hier gäbe es deutlich mehr Potenzial. Also zum Beispiel ein schönes Beispiel ist hier Tirol. Die gehen jetzt auf stärker regionale Planungen in der Kinderbetreuung, wo es wirklich regionale Planungs- und Abstimmungsgremien gibt, um eben auch die Kinder besser zu steuern. Das heißt, man hat nicht unbedingt zwingend einen Anspruch in der eigenen Gemeinde auf einen Betreuungsplatz, sondern in der Region. Und damit kann ich die Kindergartengruppen auch besser auslasten oder zum Beispiel nur kurzfristige, stärkere Geburtengänge. Jahrgänge da sozusagen ausgleichen. Und das bietet zum Beispiel schon Potenzial, weil das bringt natürlich dann auch Effizienzen, wenn ich jetzt nicht plötzlich eine zusätzliche Gruppe da aus dem Boden stampfen muss, wenn in der Nachbargemeinde an und für sich Plätze frei sind. Sowas bietet natürlich Potenzial. Oder bei den Schulen, ich meine, es gibt eh in manchen Bundesländern gibt schon sehr viele Schulgemeindeverbände, aber in einigen Bundesländern auch gar nicht. Also hier gibt es durchaus doch bedeutendes Potenzial, hier stärker die wichtigen Infrastrukturen hier auch regional zu denken.
Okay, also generell im Gemeindefinanzbericht, da geht man bei den mittelfristigen Reformen im Zusammenhang mit zur Gemeindezusammenarbeit auch noch einen Schritt weiter, und zwar über Kooperation hinaus. Nicht nur eben, dass man da an größere Kooperationseinheiten denkt oder Mehrzweckverbände. Man hat auch so ein Modell entwickelt, das Modell der Regionsgemeinden. Worin unterscheidet es sich eben von einfachen Kooperationen, die es bis dato jetzt so in der Praxis gibt? Können Sie uns da ein bisschen einführen?
Ja, also eine Regionsgemeinde versucht die Vorteile von bestehenden kleinteiligen Gemeindestrukturen einerseits und der besseren, effizienteren Erbringung im regionalen Bereich hier zu verbinden. Das Ganze funktioniert so, mehrere Ortsgemeinden schließen sich zu einer Regionsgemeinde zusammen und übertragen an die Regionsgemeinde die regionalen Aufgaben. Das heißt, sprich, die größere Regionsgemeinde ist für das zuständig, was einfach effizienter erbracht werden kann, wenn es in einer größeren Einheit ist. Das ist von der Straßeninfrastruktur über Kinderbetreuung, über Schulen, über Raumplanung, sozusagen ist dort einiges angesiedelt. Aber die Ortsgemeinden, die sind weiterhin für das zuständig, was das Leben vor Ort lebenswert macht. Sprich, zum Beispiel die Ortsplatzgestaltung, die Vereinsförderung, das Feuerwehrwesen. Also sozusagen diese Geschichten, die eben für die Identität sozusagen notwendig ist. Und man hätte dann sowohl einen Regionsbürgermeister, eine Bürgermeisterin, einen Ortsbürgermeister, Bürgermeisterin und auch einen entsprechenden Gemeinderat auf beiden Ebenen. Das heißt, ich habe wirklich politische, direkte Wege zu beiden Ebenen und hätte klare Strukturen, also Entscheidungen würden, sind relativ nachvollziehbar. Und gehen deutlich schneller als bei jetzigen Kooperationen und wäre aber gegenüber einer Fusion eben noch stärker in der Lokalität quasi verhaftet, weil sie eben nach wie vor diese Spielräume auf der lokalen Ebene gibt.
Was haben Sie denn bisher so an Feedback von den Gemeinden bekommen zu diesem Modell der Regionsgemeinden?
Also durchaus Interesse. Weil es fürchtet sich natürlich jeder vor Fusionen. Und die sind aktuell natürlich im Gespräch. Andererseits sehen die Gemeinden ja auch den Aufwand, der mit einer Vielzahl an Kooperationen hier verbunden ist. Also auch das läuft eben nicht optimal. Und die Regionsgemeinde wäre hier eben ein Kompromiss, der möglicherweise beides lösen könnte. Das Problem ist, man müsste erst die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit es auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Grundsätzlich ist es in der Bundesverfassung angelegt, aber es bräuchte hier noch deutlich weitere Schritte, um das zu konkretisieren und auf den Boden zu bringen.
Aber die Verfassung selbst müsste nicht geändert werden, oder wo konkret bräuchte es eine Gesetzesänderung?
Das wäre jetzt noch zu prüfen, ob sozusagen die jetzige Passage in der Verfassung so reicht oder ob es hier noch eine Konkretisierung braucht.
Also sicher ein Modell, wo vor allem die Identität der Gemeinden gewahrt bleibt, aber dennoch gewisse Aufgaben ausgelagert werden können, eben in einem größeren Gemeindeverband, um das einfach auch wirtschaftlicher zu gestalten. Und aber dennoch in der Diskussion über Gemeindefinanzen und wie man die derzeitige finanziell angespannte Lage auch lösen kann, kommt einfach immer auch der Begriff der Gemeindezusammenlegung, der Gemeindefusion aufs Tapet. Und gerade wenn wir eben so über größere Strukturen sprechen, in Österreich wird dann häufig auf die Steiermark verwiesen. Dort wurde ja mit der Gemeindestrukturreform 2015 die Zahl der Gemeinden nahezu halbiert. Ich meine, das war ein großer politischer Schritt und sicher auch einer, der Mut gebraucht hat. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ist eine Zusammenlegung wirklich die Lösung oder Ultima Ratio?
Das ist natürlich keine ganz einfache Frage, aber eine Gemeindefusion bietet auch viele Potenziale. Wir haben uns heuer eine, wir haben heuer eine Detailbetrachtung angeschaut der finanziellen Effekte der Gemeindefusion in der Steiermark. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gesagt, eine Gemeindefusion bringt dann etwas, wenn sie gut gemacht ist. Mittlerweile nach dieser Kurzanalyse muss ich noch dazu ergänzen, eine Gemeindefusion bringt dann etwas, wenn das Transfersystem des Landes auch auf die neue Gemeindestruktur angepasst ist. Was wir bei der Analyse gesehen haben, ist, dass fusionierte Gemeinden im Vergleich zu nicht fusionierten Gemeinden insbesondere die Sachausgaben doch deutlich reduzieren konnten. Das heißt, das ist davon auszugehen, dass hier zum Beispiel Infrastrukturen zusammengelegt worden sind oder einzelne Standorte aufgelassen worden sind. Also das heißt, das, was wir eigentlich auch wollen, ist da grundsätzlich passiert, beim Personal noch nicht. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir eben auch sehen, dass bei Fusionen tendenziell die Niveaus nach oben nivelliert werden. Also zum Beispiel die Öffnungszeiten im Kinderbetreuungsbereich nähern sich dann nach oben an und so weiter. Das setzt jetzt einmal primär kein Personal frei, abgesehen davon, dass natürlich Personal immer erst zeitverzögert reagiert, weil man ja auf natürliche Abgänge warten muss. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass das Transfersystem in der Steiermark leider dazu geführt hat, dass den fusionierten Gemeinden trotzdem nicht besser gegangen ist, weil die Transfers eben stärker in nicht fusionierte Gemeinden gegangen ist. Wir erklären das damit, dass eben ein Transfersystem primär darauf aufgelegt ist, kleine Finanzschwache zu stärken und die größeren, mittleren quasi verlieren da, aber es ist eben auch beim Saldo 1 pro Kopf sind sie eben jetzt hinter die nicht fusionierten zurückgefallen. Und das ist schon ein Indiz, dass man hier einfach wirklich hinschauen sollte, warum ist es so passiert? Ist das das, was gewollt ist? Es kann natürlich auch sein, dass das gewollt ist, was mich jetzt verwundern würde, sondern dass man eben sich anschaut, wie kann ich dieses System jetzt auch an die jetzigen neuen Strukturen anpassen, dass das wieder in sich stimmig ist.
Also es bräuchte hier in der Steiermark jetzt als Beispiel eine Anpassung im Transfersystem an die Gemeinden.
Genau, also Transfersystem einmal evaluieren, kommt es dort an, wo es auch gebraucht wird, verhindert es zum Beispiel auch weitere Fusionen und Kooperationen. Also auch diese Frage würde ich durchaus stellen. Weil derzeit gibt es jetzt keine Anreize, dass ich mich mit anderen Gemeinden fusioniere, wenn ich weiß, naja, eigentlich stehe ich jetzt finanziell besser da, weil dann habe ich dann später weniger Transfers.
Okay, ja, dann.
Aber das ist bei allen Bundesländern, nicht nur in der
Es ist ja
Steiermark.
bei allen
Also
Bundesländern, genau. Nur.
dieses System. Ich stärke kleine, strukturschwache Gemeinden, auch mit dem Haushaltsausgleich. Das führt natürlich dazu, dass die Anreize für Kooperationen oder auch Fusionen doch deutlich schwächer sind, als wenn es da quasi mehr Druck geben würde, in diese Richtung zu gehen.
Ja. Geht halt immer ein bisschen unter, weil die Steiermark eben gerade da mutig war und sich das getraut hat, eben im Jahr 2015. Ja, also generell wäre da eine Anpassung im Transfersystem in allen Bundesländern zu begrüßen. Ja, dann schauen wir mal, machen wir einen Blick auch nach vorne in die Zukunft. Wenn wir jetzt 5 bis 10 Jahre nach vorne schauen, wird die Zukunft der Gemeinden stärker regional organisiert sein müssen.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, das ist alternativlos. Also
Ja.
dieses Kirchturmdenken können wir uns einfach nicht mehr leisten, weil dazu ist zu wenig Geld im System. Also wir können uns nicht mehr leisten, dass wir Infrastrukturen doppelt anbieten. Wir können uns nicht mehr leisten, dass das nicht gut abgestimmt ist. Also das heißt, das muss in diese Richtung gehen und es geht auch in diese Richtung. Also das deutet auch alles darauf hin.
Ich meine, viele BürgermeisterInnen, die spüren ja derzeit, ich meine, der Druck steigt. Das ist einfach spürbar. Gleichzeitig, es gibt ja auch keine Lösung von der Stange. Also es gibt viele Handlungsmodelle, Handlungsmaßnahmen, Optionen, aber es ist trotzdem jede Gemeinde, jede Region für sich einfach individuell und speziell. Aber was ist aus Ihrer Sicht jetzt besonders wichtig? Was möchten Sie den Bürgermeisterinnen und den Bürgermeistern jetzt mitgeben, was sie jetzt tun könnten?
Nicht verzagen. Das ist eine. Und
Danke.
zweitens der Realität ins Auge schauen. Das heißt, wirklich ins Tun zu kommen. Weil darauf zu warten, dass einem Bund und Länder helfen, in der jetzigen Situation ist vergebene Liebesmüh, sondern man muss aktiv werden. Man wird ja auch gezwungen dazu. Also wenn man Abgangsgemeinde ist, muss man ja Schritte setzen, um sozusagen wieder Richtung Stabilität zu kommen. Das heißt, ja, also offen sein für Neues. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Gemeinden dadurch, dass sie so nahe an Bürger, an der Bürgerin dran sind, ja auch sehr flexibel agieren. Das heißt, hier es ist ja die eine wirklich innovative Ebene. Das heißt, man findet hier Lösungen, pragmatische Lösungen, auch wenn es finanziell schwieriger ist. Und auf dieses Innovationspotenzial auf der kommunalen Ebene vertraue ich, dass man da irgendwie weiterkommt. Und hoffe, dass es nicht in die Richtung geht, wir machen jetzt ein großes Sozialprojekt, streichen den Gemeinden Gelder und schauen einmal, was dabei rauskommt. Also ich würde mir hier doch deutlich mehr Koordination von den Gemeinden wünschen. Und das glaube ich, da sind die Gemeinden alleine überfordert, sondern da braucht es geeignete Strukturen und Unterstützungsangebote, insbesondere von den Ländern. Also ein gutes Beispiel jetzt mit Tirol, mit dem BEDAFO, den sie haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also die haben sie zuerst angeschaut, welche Hallenbäder habe ich, welche Einzugsbereiche habe ich, welchen Bauzustand haben die, also welcher Erhaltungszustand, und haben darauf basierend dann eben ein Förderprogramm auf die Beine gestellt, um gezielt Infrastruktur im Hallenbadbereich zu schaffen und zu sanieren, damit eben die Versorgung im ganzen Bundesland möglichst gut funktioniert. Also solche regionalen Abstimmungen sind ein wichtiger Punkt. Und da müssen auch die Länder entsprechend unterstützen, weil nur alleine wird das nicht gehen, weil warum sollten umliegende Gemeinden beim Hallenbad mitzahlen, wenn sie keine Verpflichtung dazu haben? Also es gibt ja kein, also ich würde das auch nicht machen, wenn ich nicht muss, weil ich natürlich auch meine Aufgaben finanzieren muss. Aber das sind eben Dinge, die wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können, weil natürlich auch die umliegenden Gemeinden haben einen Nachteil, wenn das zentrale Hallenbad geschlossen werden muss.
Ja, definitiv. Ja, also viele Reformen, größere Maßnahmen, die werden die Zeit brauchen, ob es jetzt um die Grundsteuer, Transferreform oder strukturelle Fragen geht. Kooperationen können ein Weg sein, wie wir jetzt heute besprochen haben. Also einer, den die Gemeinden selbst gestalten können und auch selbst entscheiden können. Aber sie lösen eben nicht jedes Problem und sie können auch zeitnah auf jeden Fall Handlungsspielräume eröffnen. Regionsdenken heißt aber am Ende nicht, dass die eigene Gemeinde jetzt aufzugeben. Aber es heißt einfach, gemeinsam zu handeln, wo die Aufgaben größer ist als einzelne Gemeinden. Es gibt wunderbare Beispiele, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, mit dem BEDAFO etwa in Tirol. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank, Frau Dr. Mitterer, für Ihre Expertise und für dieses Gespräch. Und ja, und ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, aus dieser Folge konkrete Impulse mitnehmen können, vielleicht auch für die Frage, welches tun, was Sie jetzt gleich als erstes angehen werden oder wo Kooperation in Ihrer eigenen Gemeinde oder in der Region sinnvoll sein kann. Genau deshalb gibt es auch den Bürgermeister-Podcast, eben um Orientierung zu geben und Nutzen für die kommunale Praxis zu stiften. Ja, und wenn Ihnen dieses Interview gefallen hat, leiten Sie es gerne weiter. Wir wollen mit dem Bürgermeister-Podcast möglichst vielen Gemeinden einen konkreten Nutzen bieten. Und dabei hilft es uns sehr, wenn Sie unsere Folgen weiterempfehlen. Also nochmals danke, Frau Dr. Mitterer, für das Interview.
Danke für die Einladung und das wirklich den spannenden Austausch.
Ja, dann bis zum nächsten Mal zum Bürgermeister-Podcast.
And when you bide your time.